Radio SRF.
Die Krankenkassenprämien steigen nächstes Jahr um durchschnittlich 2,2%. Der Ständerat will die Ausfuhr von Kriegsmaterial in heikle Länder erleichtern. Es bleibt dabei, der ehemalige liberianische Präsident Charles Taylor muss für 50 Jahre ins Gefängnis. Um 13 Uhr, Schlupfwespe frisst Schmierlaus. Wie der Schweizer Forscher Hans-Rudolf Herrn damit viele Afrikaner vor dem Hungertod gerettet hat und dafür nun den alternativen Nobelpreis bekommt.
Jetzt natürlich mit diesem Preis werde ich weitermachen, aber das heisst nicht, dass ich ohne Preis nicht weitergemacht hätte.
Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Simon Loy. Schönen Mittag. Die Krankenkassenprämien steigen im nächsten Jahr um durchschnittlich 2,2%. Das hat Gesundheitsminister Alain Berset heute bekannt gegeben. Stärker steigen die Prämien für vor allem junge Erwachsene und für viele, die in Ärztenetzen versichert sind. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Plus 2,2%. Dieser Durchschnittswert gilt für die Grundversicherung eines Erwachsenen mit der niedrigsten Franchise von 300 Franken und Unfalldeckung. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre stiegen die Prämien dagegen um 3,5% pro Jahr. Gesundheitsminister Alain Berset zeigte sich zufrieden, dass die Prämien nächstes Jahr nur moderat ansteigen. Wichtig sei ihm auch die Transparenz im System.
Ich glaube, wir haben da eine Situation, die damit klar ist. Die Prämien, die müssen die Kosten decken. Und diese Transparenz ist für mich sehr wichtig. Nicht nur für mich persönlich, aber für die Leute. Für die Leute, die die Prämien bezahlen. Die haben wirklich ein Recht, das transparent zu kennen.
Große Unterschiede bei der Prämienentwicklung gibt es zwischen den Kantonen. In 7 Kantonen steigen die Prämien deutlich weniger stark. Etwa in den Kantonen Bern oder Tessin. In 5 Kantonen hingegen müssen die Versicherten überdurchschnittliche Aufschläge von mehr als 3% hinnehmen, etwa in den beiden Appenzell und in St. Gallen. Schlechte Nachrichten gibt es für die jungen Erwachsenen zwischen 19 und 25 Jahren. Bei ihnen steigen die Prämien stärker, weil die Krankenkassen die Rabatte für diese Altersgruppe gekürzt haben. Grund dafür ist, dass die Versicherer bei jungen Erwachsenen mehr in den Risikoausgleich einzahlen müssen, wie Bundesrat Berset sagt.
Das ist einfach auch so gewollt, dass es gibt eine Solidarität in unserem System. Diese Solidarität, die gilt insbesondere auch zwischen gesunden Menschen und kranken Menschen. Und es ist sicher mit Risikoausgleich ein Teil dieser Erklärung.
Und unerfreulich ist die Prämienrunde auch für die Hälfte aller Versicherten, die ein Hausarzt- oder HMO-Modell gewählt haben. Auch hier steigen die Prämien 2014 überdurchschnittlich. Begründet wird dieser Anstieg damit, dass die Rabatte für diese Ärztenetzwerkmodelle teilweise zu hoch angesetzt gewesen sein.
Wir vertiefen und analysieren diese Zahlen nach den Nachrichten mit Andi Lüscher.
Erstmals erhält ein Schweizer den alternativen Nobelpreis. Die Jury in Stockholm hat den Agrarforscher Hans-Rudolf Herrn mit dem Preis ausgezeichnet für seinen Einsatz gegen Hunger und Armut auf der Welt. Herrn hat eine Methode entwickelt, wie mit Insekten andere Insekten bekämpft werden können, die die Grundnahrungsmittel der Afrikaner bedrohen. Der Schweizer freut sich über den Preis und will weitermachen. Aktuell mit einem Projekt gegen Malaria.
Man kann wohl immer Impfstoffe finden, aber irgendwie muss man auch zur Ursache gehen. Die Ursache der Malaria sind die Mücken. Und man kann die Mücken eigentlich biologisch sehr effizient bekämpfen. Und das ist die Arbeit, die Biovision und auch mein früheres Zentrum da in Nairobi weiterverarbeitet.
Den alternativen Nobelpreis teilt Herrn mit 3 weiteren Persönlichkeiten. Der Ständerat will die Bewilligungskriterien für die Schweizer Rüstungsindustrie lockern. Er möchte die Bestimmungen jenen der internationalen Konkurrenz anpassen. So sollen Waffenlieferungen an Länder, welche die Menschenrechte verletzen, wieder möglich sein. Allerdings nur dann, wenn die Waffen nicht direkt für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden können. Der Nationalrat hat das Rüstungsprogramm 2013 im Umfang von 740 Millionen Franken ohne Abstriche genehmigt. Umstritten war vor allem die Investition für den Aufbau eines sicheren Telekommunikationsnetzes. Dafür sind fast 210 Millionen Franken vorgesehen. Das Geschäft geht nun an den Ständerat. Die Schweizer Armee soll in den kommenden Jahren rund 500 Millionen Franken für ihre Immobilien ausgeben können. Das hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat entschieden. Mit dem Geld soll unter anderem ein vollständig geschütztes Rechenzentrum gebaut werden. Insgesamt werden mit den bewilligten Bauvorhaben während 2 Jahren etwa 1300 Personen beschäftigt sein. Der Ständerat will die Betreiber von Atomkraftwerken in den nächsten Jahren nicht zusätzlich finanziell belasten. Er hat eine entsprechende Motion abgelehnt. Diese verlangte, dass die AKWs Rückstellungen für die Stilllegung und Entsorgung bereits nach 40 Betriebsjahren gebildet haben, statt wie heute nach 50 Jahren. So sollte verhindert werden, dass der Steuerzahler die Kosten tragen muss, wenn Atomkraftwerke früher als vorgesehen vom Netz müssen. Der WWF wirft dem Kanton Wallis vor, das nationale Wolfskonzept nicht umzusetzen. Deshalb hat die Tierschutzorganisation beim Bund eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht. Es gäbe Leute in den Walliser Behörden, die zum illegalen Abschuss von Wölfen aufrufen würden, statt etwas für den Herdenschutz zu tun, kritisiert der WWF. Der frühere liberianische Präsident Charles Taylor muss definitiv für 50 Jahre ins Gefängnis wegen Kriegsverbrechen. Das Sondergericht für Sierra Leone hat damit das Urteil der ersten Instanz von 2012 bestätigt. Taylor hatte während des Bürgerkrieges im Nachbarland Sierra Leone dortige Rebellen unterstützt. Sowohl Taylor als auch die Anklage hatten Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt. Bahnkunden in der EU werden für Verspätungen auch dann entschädigt, wenn höhere Gewalt im Spiel ist. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg stellt Unwetter auf dieselbe Stufe wie Streiks. Wenn es zu Verspätungen von 1 bis 2 Stunden kommt, muss Reisenden mindestens ein Viertel des Fahrpreises erstattet werden. Ab 2 Stunden muss das zuständige Bahnunternehmen mindestens die Hälfte des Preises rückvergüten.
12.37 Uhr, Rendezvous. Gleich mehr zum Prämienaufschlag 2014. Dann gestern so, heute anders. Die Pirouette des Bundesrats, wenn es um die Ausfuhr von Kriegsmaterial geht. Die SVP hat Kreide gefressen.
Jetzt haben wir uns ausgebreitet auch in die Exekutiven hinein. Dann kann man im Ton ein bisschen reduzieren, aber in der Sache kein Komma.
Zum Stand der wählerstärksten Partei 2 Jahre nach und 2 Jahre vor den eidgenössischen Wahlen. Wasserspiele von Multimillionären. America's Cup will stay in America. Oracle holt in einem denkwürdigen letzten Rennen die Segeltrophäe. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8038 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2290 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,03 Rappen. Und das Wetter? Es ist wechselnd bewölkt mit einigen Schauern oder Gewittern. Morgen Freitag wird es wieder freundlicher, es kann aber immer noch einzelne Schauer geben. Im Süden scheint oft die Sonne, es bleibt warm bei 23 Grad.
2,2%, so viel steigen die Krankenkassenprämien also nächstes Jahr im Schnitt. Monika Zumbrunn von der SRF Inlandredaktion, Bundesrat Alain Berset spricht in diesem Zusammenhang von einem moderaten Anstieg. Wie sehen Sie das?
Es ist in dem Sinn vielleicht ein moderater Anstieg, wenn man es vergleicht mit der letzten Runde, also die 1,5% von dem jetzigen Jahr, dann ist diese Prämienrunde sicher moderat. Im Vergleich zu den Jahren vorher mit bis zu 11% Aufschlägen ist es natürlich auch moderat, aber die 2,2% für nächstes Jahr entspricht nur dem Durchschnitt der Standardprämie. Je nachdem, wo man wohnt oder welche Franchise man wählt, steigen die Prämien also doch nochmals viel mehr als diese 2,2%.
Vor allem Versicherte mit einem Hausarzt- und Gruppenpraxenmodell müssen mehr bezahlen nächstes Jahr. Warum das?
Das hängt mit den Rabatten zusammen. Die Prämien dürfen nämlich nur günstiger sein, wenn in diesen Managed Care-Modellen auch tatsächlich Kosten eingespart werden. Erfahrungsgemäß wählen zwar vor allem Gesunde ein solches Modell, aber die Rabatte werden offenbar trotzdem teilweise zu hoch gemacht. Etwa die Hälfte der Prämien für Modelle mit eingeschränkter Arztwahl werden deshalb mehr steigen als der Durchschnitt, laut Bundesamt für Gesundheit bis zu 5%.
Das sogenannte HMO-Modell als ehemaliges Erfolgsrezept gegen die Prämienexplosion, hat dieses Modell jetzt ausgedient?
Ob das Modell gleich ausgedient hat, wird sich sicher zeigen, falls die Versicherten Ende Jahr scharenweise aussteigen werden. Ich denke schon, dass viele Leute sich zweimal überlegen, ob sie eine eingeschränkte Arztwahl akzeptieren, wenn die Prämie fast gleich teuer ist wie die traditionellen Versicherungen. Mit solchen Rabattkürzungen lassen sich die Managed Care Modelle sicher nicht fördern.
1,5% Prämienanstieg im Vorjahr, 2,2% jetzt. Plündern da die Kassen ihre Reserven, um nicht viel höhere Prämien verlangen zu müssen?
Nein, die Prämien müssen die Kosten decken. Das BAG akzeptiert nur solche Prämien, das betonte Bundesrat Berset mehrfach. Sie hatten auch Diskussionen, die Kassen und der Bund zusammen deswegen. Der Bund outet neu auch Krankenkassen, die ihre Reserven nicht im Griff haben. Also Kassen mit Unterdeckung sind ab sofort im Internetprämienrechnen des Bundes ersichtlich. Solche Informationen sind sicher interessant für Versicherte, die eine neue Versicherung suchen. Laut Berset sind es zurzeit 7 Kassen, die ihre Reserven noch aufstecken müssen in den nächsten Jahren.
Blick nach vorne. Ist denn zu erwarten, dass es nun so weitergeht? Jedes Jahr 2-3% mehr?
Die Kosten werden sicher weiter steigen, auch weil es noch viele Unsicherheitsfaktoren gibt, zum Beispiel bei der neuen Spitalfinanzierung. Bundesrat Berset verspricht zwar Einsparungen bei den Medikamenten oder auch im ambulanten Bereich, aber auch heute machte Berset klar, er nimmt die Krankenkassen stärker in die Pflicht. Das zeigte sich auch bei den Reserven, aber auch die Aufsicht, die er verstärken will. Mit diesen Maßnahmen so will Berset für mehr Transparenz sorgen, dass man keine bösen Überraschungen mehr erlebt, wie das in den letzten Jahren auch der Fall war.
Zu den Kostentreibern gehören ja jene Patienten, die für jedes Popo gleich ins Spital in den Notfall gehen, statt zum Hausarzt. Monika Zumbrunn, gibt es da ein Mittel dagegen?
Es gibt tatsächlich eine Konsumhaltung im Gesundheitsbereich, die weit verbreitet ist. Ob hier ein Umdenken stattfinden wird, ich bezweifle es. Deshalb wahrscheinlich kein einfaches Mittel, diese Haltung zu ändern. Allerdings ist es ja nicht so, dass es nur an dieser Konsumhaltung hängt, sondern auch, weil wir immer älter werden und auch dadurch immer mehr Kosten anfallen. Die Medizin entwickelt sich auch weiter. Also so gesagt muss man sagen, ja, es wird sicher weiterhin immer wieder zusätzliche Kosten geben.
Das waren Einschätzungen von Inlandredaktorin Monika Zumbrunn. Wir haben für Sie die Prämienanstiege im Netz visualisiert auf srf.ch/news. Ja, der Druck der Rüstungslobby hat gewirkt. Der Ständerat will einfacher Waffen in zweifelhafte Staaten exportieren können. Zum Beispiel sollen Schweizer Firmen wieder Waffen nach Saudi-Arabien liefern dürfen. Dominik Meyer über eine Debatte zu Moral und Arbeitsplätzen.
Heute ist es so, Länder, die systematisch die Menschenrechte verletzen, Saudi-Arabien zum Beispiel, solche Länder erhalten keine Schweizer Waffen. Auch Länder nicht, die zu den ärmsten der Welt gehören und kaum ihre eigene Bevölkerung ernähren können. Doch der Wirtschaft sind diese Regeln zu streng, auch der Mehrheit des Ständerats.
Die Schweiz wendet das strengste Gesetz der Welt an, zum Nachteil der schweizerischen Exporteure,
sagt Paul Niederberger von der CVP. Movac, Ruag und Rheinmetall Defence, die Großen der Schweizer Waffenindustrie, bauen zurzeit Stellen ab. Entsprechend groß ist ihr Druck auf die Politik. Der Stellenabbau müsse aufhören, sagt FDP-Ständerat Hans Hess. Andere europäische Staaten seien bei Waffenexporten deutlich weniger streng.
Versuchen wir doch wenigstens, diese gleich langen Spiesse herzustellen. Das dürfen Sie uns nicht verübeln, dass wir uns für diese Wirtschaft einsetzen.
Anders sehen es die Linken und die Grünliberalen. Jobs dürften kein Killerargument sein, sagen sie.
Wegen ein paar Arbeitsplätzen riskieren, dass Menschen in Risikogebieten mit Schweizer Waffen ermordet werden. Das empört mich zutiefst,
sagt Anita Fetz von der SP. Ihr Kollege Markus Stadler von den Grünliberalen warnt vor Waffengeschäften mit den Ärmsten.
Der juristische Gartenhag soll verschoben werden Richtung Opferung der humanitären Standards der Schweiz. In Schilvers Wilhelm Tell heißt es dazu, alles ist euch feil um Gold.
Solche moralischen Argumente aber fallen auf keinen fruchtbaren Boden. Auch der Bundesrat will die Regen locken. Zwar hatte er die Kriterien vor 5 Jahren erst verschärft und kürzlich noch bekräftigt, nun aber will der Bundesrat doch mehr Freilauf für die Waffenfirmen. Die Rüstungsindustrie sei wichtig, auch für die Landesverteidigung, sagt Wirtschaftsminister Jan Schneider-Ammann. Er wirkt wenig enthusiastisch, argumentiert zaghaft und betont, es gehe nur um
eine ganz sorgfältige Anpassung mit Augenmaß.
Konkret sollen zweifelhafte Staaten wie Saudi-Arabien wieder Waffen erhalten, wenn diese Waffen nicht direkt für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden können. Fliegerabwehrkanonen etwa.
Die humanitäre Tradition der Schweiz darf keiner Schwächung ausgesetzt werden,
verspricht der Wirtschaftsminister. Der Ständerat stimmt deutlich für die Lockerung. Waffen auch für Länder, die Menschenrechte verletzen, Waffen auch für die allerärmsten Länder. Jetzt ist der Nationalrat am Zug. Auch er muss diese Debatte noch führen über Moral und Arbeitsplätze.
Es ist Halbzeit. Halbzeit für den Stände- und den Nationalrat. Vor 2 Jahren wurden die Politikerinnen und Politiker gewählt. Zeit also für eine Zwischenbilanz. Wo stehen die Parteien? Was haben sie erreicht und wie blicken sie in die Zukunft? In diesen Tagen schauen wir in unseren Informationssendungen alle großen Parteien an. Heute die SVP. 20 Jahre lang ritt die Schweizerische Volkspartei auf einer Erfolgswelle. Dann musste sie geschwächt in die Legislatur starten. Und jetzt? Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Der Geissbock-Zottel brachte seiner SVP kein Glück. Die Schweizerische Volkspartei verlor 2011 erstmals wieder Wähler und Sitze im Parlament. Sie bleibt zwar die stärkste Kraft im Bundesbern, doch die notwendige Durchsetzungskraft fehlt ihr vielfach. Für SVP-Nationalrat Felix Müri ist seine Partei
erfolgreich schon, aber wir verlieren trotzdem. Also das ist, hat man ganz klar festgestellt, dass das Parlament nach links geschoben ist. Uns fehlen viele Stimmen auf der bürgerlichen Seite. Die BDP-Stimmen, die bei uns waren, fehlen. Grünliberale zum Beispiel auch mehr grün als liberal. Also zurzeit verlieren wir leider knapp viele Abstimmungen.
Zwar hat die SVP erfolgreich den Kampfjet Gripen durch und die Lex USA zu Fall gebracht, doch bei anderen Themen ist die SVP im Parlament isoliert. Kommt dazu, sie ist Opfer ihres eigenen Erfolges geworden. Überstürzt in die EU will heute keine Partei mehr. In der Asyl- und Ausländerpolitik sind Verschärfungen inzwischen salonfähig. Mit diesen Themen konnte die SVP in der ersten Hälfte der Legislatur also nicht punkten. Dagegen machte die SVP andersweitig Schlagzeilen. Beispielsweise mit Bruno Zuppiger, der über eine Erbschaftsaffäre stolperte. Mit ihm scheiterte der Angriff auf den zweiten Bundesratssitz. Christoph Mörgeli musste auf Druck die Universität Zürich verlassen und Oskar Freisinger sorgte mit einer Reichskriegsflagge im Keller für Negativschlagzeilen. SVP-Nationalrat Heinz Brand.
Ja, es ist für einen Parlamentsneuling natürlich betrüblich mit anzusehen, wie gewisse personelle Turbulenzen da die Sachgeschäfte eigentlich dominieren bzw. in den Hintergrund drücken.
Heinz Brand nennt sich selber bescheiden einen Neuling. Doch ist Brand einer der SVP-Hoffnungsträger, dem viele eine große Karriere voraussagen, ein neuer Typ von SVP-Politiker, der die Parteipolitik stark prägt. Von ihm hört man keine Beschimpfungen, keine Provokationen. So oder so, die SVP ist seit ihrer Wahlniederlage leiser, bescheidener geworden. Parteipräsident Toni Brunner fällt durch Fleiß und seine joviale Art auf. Fraktionschef Adrian Almsturz übt sich in Zurückhaltung. Die großen Auftritte des Charismatikers Christoph Blocher werden seltener. Die aggressiven Kampagnen sind weg. SVP-Nationalrat Hans Fehr sagt:
Wir hatten eine Phase reiner Oppositionspolitik, gezwungenermaßen. Wir waren immer Opposition. Im guten Sinn. Und jetzt haben wir uns ausgebreitet auch in die Exekutiven hinein. Staatsräte, Regierungsräte, Stadträte, Gemeinderäte, Gemeindepräsidenten haben wir vermehrt Fuß gefasst. Dann kann man im Ton ein bisschen reduzieren, aber in der Sache kein Komma.
Hans Fehr vom strammen Zürcher Flügel der SVP war 2011 der Wahlkampfleiter. Für 2015 übernimmt Albert Rösti vom konsilianten Berner Flügel. Diese Wahl ist kaum zufällig, Beobachter nennen Albert Rösti den Anti-Mörgerli. Mit geschickten Listenverbindungen, mit klaren Argumenten und anständigem Ton, so will Albert Rösti die SVP 2015 zum Erfolg führen und vor allem bisherige Nichtwähler ansprechen.
Der Ton wird der Rösti-Ton sein, das heißt aber nicht, dass er inhaltlich schwächer sein wird.
Denn in den nächsten 2 Jahren kommen endlich die Themen vors Volk, mit denen die SVP punkten kann, prophezeit Heinz Brandt.
Zum einen die Masseneinwanderungsinitiative, welche damit natürlich nicht nur die Einwanderungsfrage, sondern auch das Verhältnis der Schweiz zur Personenfreizügigkeit, zu den Bilateralen schlechthin aufs Thema bringt. Dann gibt es im ganzen Ausländerbereich Bürgerrecht, Asylrecht, Integration, eine Reihe von Themen, welche die SVP mit Sicherheit nutzen wird, um sich in Position zu bringen für die Wahlen 2015.
Das Ziel ist klar, die Partei will die stärkste bürgerliche Kraft bleiben, mit oder auch ohne Zottel, dem Geissbock.
Der Bericht von Pascal Krauthammer. Im Echo der Zeit heute Abend hören Sie die Bilanz der CVP und morgen schauen wir auf die neue Mitte mit BDP und Grünliberalen. Rendezvous in 9 Minuten, 13 Uhr. Oracle hat das Segelwunder geschafft. Der Titelverteidiger legte eine der größten Aufholjagden der Sportgeschichte hin und verteidigte den America's Cup. Dies dank eines eindrucksvollen Sieges im entscheidenden 19. Rennen. Das Team New Zealand war letztlich chancenlos und in Neuseeland war die Enttäuschung groß.
Devastation, man. Absolute devastation.
Gonna take at least 4 years to get over that.
Es würde Jahre dauern, darüber hinwegzukommen, sagte dieser Fan. Enttäuschung in Neuseeland, denn vor einer Woche lagen die Neuseeländer noch 8-1 in Führung, dann aber siegte der US-Segelrennstall Oracle 8-mal nacheinander. Ich fragte den Segelexperten der NZZ, Walter Rüegsegger, warum haben die Amerikaner erst zum Schluss so richtig aufgedreht?
Ihr erster Katamaran war ja im Oktober gekentert. Das Team konnte monatelang nicht richtig trainieren, während die Neuseeländer ihr Niveau eben schon früher erreicht hatten. So konnten die Segler und die Designer von Oracle während der ersten Rennen viele Erkenntnisse gewinnen und am Boot eben entsprechende Veränderungen vornehmen.
Die beiden Katamarane, mit denen gesegelt wurde, diese AC-72, das sind ja wirkliche Hightech-Produkte, millionenteuer. Ist da mit Blick nach vorn überhaupt noch eine Steigerung möglich, technisch gesehen?
Der America's Cup war immer in erster Linie ein Technologiewettbewerb. Und bei einer neuen Bootsklasse, wie eben der AC-72, sind die technischen Entwicklungsschritte immer gross. Sie nehmen dann aber von Cup zu Cup ab. Aber ich denke, die Designer werden auch beim nächsten Cup wieder einiges ausprobieren.
Wie könnte denn das nächste Cup-Boot aussehen?
Das ist die grosse Frage. Bleibt man bei Mehrrumpfbooten oder geht man zurück auf Einrumpfboote? Die Wahrscheinlichkeit, dass Oracle sich für einen Katamaran entscheidet, ist sehr groß. Einerseits wollen sie natürlich ihren Vorsprung beibehalten, den sie jetzt haben, weil sie ja dieses Boot schon seit 3 Jahren entwickelt haben. Und andererseits müssen sie aber dieses Boot auch kleiner gestalten, um Kosten zu sparen. Also es wird wahrscheinlich auf einen Katamaran herauskommen, der etwas kleiner ist und der auch ein kleineres Flügelsegel hat, damit man nicht die Gefahr läuft des Kenterns zum Beispiel. Das ist ja eines der großen Probleme des AC-72 gewesen.
Ich möchte ein bisschen bei den Kosten bleiben. Man sagt ja, der Software-Milliardär Ellison habe umgerechnet etwa $200 Millionen ins Team Oracle gesteckt. Ist der America's Cup einfach ein Hobby für solch superreiche Menschen?
Ja, das war immer so. Der America's Cup ist ein Spielplatz für Millionäre und Milliardäre. In den letzten 30 Jahren gab es aber immer mehr Teams, die mit Hilfe von Sponsoren an den Start gingen, wie eben beispielsweise Neuseeland. Aber im Zeichen der Wirtschaftskrise ist das Auftreiben von Geld für eine Cup-Kampagne sehr schwierig geworden.
Aber man kann sagen, wer am meisten Geld hat, der gewinnt letztlich.
Ja, das war nicht immer der Fall. Also bei Alinke zum Beispiel war es nicht der Fall. Oracle hatte mehr Geld zur Verfügung damals. Aber jetzt, bei diesem Cup, hat natürlich Oracle mit dem größten Budget den Cup erfolgreich verteidigen können.
Wenn jetzt das Ganze noch teurer wird künftig, gibt es überhaupt noch Konkurrenz für den nächsten Cup? Schon diesmal waren ja ursprünglich nur noch 3 Teams dabei.
Die Kostenreduktion wird das zentrale Problem für den nächsten Cup werden. Oracle beteuert, man wolle mindestens zwei Schritte zurückgehen, also ein kleineres Köpboot, kleinere Teams, um die Personalkosten zu reduzieren. Aber dazu braucht es ein Protokoll, das diese Absichten auch umsetzt und das fair ist, damit ein Herausforderer auch Chancen sieht, den Cup zu gewinnen.
Herausforderer sprechen Sie an, da wären wir ja eigentlich bei Alinghi. Heißt das, bei einem fairen Protokoll ist die Schweiz auch wieder mit dabei?
Das ist die Prämisse, die Ernesto Bertarelli will. Er hat wiederholt gesagt, dass er nur antritt, wenn die Voraussetzungen fair sind. Ob er allerdings Larry Ellison, der Eigner von Oracle, herausfordern will, ist eher fraglich, wenn man sich an die langjährigen juristische Schlacht erinnert, die sich die beiden geliefert haben beim letzten Cup.
Das sagt Walter Rüegsegger. Er berichtet für die Neue Zürcher Zeitung über den Segelsport. Und vor eins noch das da. Syrische Flüchtlinge, zu Hunderttausenden gelangten und gelangen sie in die Nachbarstaaten Libanon und die Türkei. Andere schaffen es bis nach Europa. So sind inzwischen zum Beispiel einige tausend Syrer in Bulgarien gelandet. Doch das Land ist damit überfordert. Bulgarien hat kaum Erfahrung mit Flüchtlingen. Die paar wenigen Unterkünfte sind schon jetzt hoffnungslos überfüllt, die Zustände für die Menschen elend. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
In einem Aufnahmezentrum in Sofia, einem von nur drei in ganz Bulgarien. Frauen sitzen in einem winzigen Raum auf ihren Betten und reden. Kinder weinen. Die Betten stehen eng nebeneinander. Platz zum Zirkulieren bleibe kaum, sagt Samira.
We are 11 women and 19 children.
11 Frauen und 19 Kinder teilten sich die etwa 30 Quadratmeter Wohnraum. Ihnen stünden bloß zwei Toiletten zur Verfügung und man müsse eine Woche warten, um duschen zu können.
We have two toilets, women and children. They stay about a week to take shower.
Samira floh mit ihrem Mann und den beiden Kindern aus Syrien. Der Mann darf nicht bei seinen Angehörigen sein, sondern muss hier im Flüchtlingszentrum in einem Nebenraum bleiben. Mehr Glück hat er schon diese Familie aus Homs, die immerhin ein eigenes kleines Zimmer belegen darf. Zu sechs lebt sie auf 12 Quadratmetern. Man könne den ganzen Tag nichts tun, als bloß hier herumzusitzen, klagt die Frau. Kein Fernseher, kein Internet, keinen Auslauf, ergänzt der Mann. Die Kinder hätten nur die paar Games auf dem Mobiltelefon zum Spielen. Die Familie ist mit einer Schlepperbande über die Türkei nach Bulgarien gelangt, so wie die meisten der 4000 weiteren syrischen Flüchtlinge, die in den letzten Wochen und Monaten ins Balkanland gekommen sind. 4000, das klingt nicht nach besonders viel im Vergleich zu anderen Ländern, wo Zehntausende vorläufige Aufnahme gefunden haben. Aber Bulgarien habe keinerlei Erfahrung im Umgang mit Asylsuchenden, sagt Boris Herschirkov vom UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge UNHCR in Sofia. Das Land sehe sich mit einem neuen Phänomen konfrontiert.
Bulgaria doesn't have the tradition of receiving asylum seekers, so it is a fairly new phenomenon for so many to be arriving.
Bulgarien hat überhaupt erst seit 20 Jahren ein Asylgesetz. In dieser Zeit haben jährlich um die 1000 Flüchtlinge um Aufnahme gebeten. Eine Vervierfachung dieser Zahl übersteige nun die Aufnahmekapazitäten völlig, sagt Boris Herschirkov.
The infrastructure, the centers are above their capacity and also the resources and the administrative capacity of the state agencies.
Und nicht nur die Infrastruktur stößt an ihre Grenzen, sondern auch die Regierung bei der administrativen Arbeit. In ihrer Überforderung erwägt sie eine Grenzschließung zur Türkei, weil diese sich unwillig zeige, die Grenzübertritte zu unterbinden. Außerdem haben die bulgarischen Behörden die EU um logistische und finanzielle Hilfe gebeten bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms, denn dieser dürfte vorerst nicht abreißen. Nach Schätzungen des UNHCR kommen täglich mindestens 50 Asylsuchende aus Syrien neu ins Land.
Every day now about 50 people are arriving to seek asylum.
Wo der Staat versagt, springen Private in die Bresche. Die Menschen in Bulgarien sind zwar selber wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet, aber sie seien dennoch bereit, sich für die Syrien-Flüchtlinge, die nur einen Euro Unterstützung pro Tag bekommen, zu engagieren, wie Boris Herschirkov vom UNHCR beobachtet hat.
We see many Bulgarians willing to even give their apartment free of charge so that a Syrian family can have it.
Es gebe Leute, die den Flüchtlingen sogar gratis ihre Wohnung überließen. Ermutigende Zeichen in einem Land, das gerade den ersten Schritt macht hin zu einer Zieldestination für Asylsuchende.
Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann im Rendezvous. Gleich 13 Uhr. Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner verdanken der Schlupfwespe, verdanken Hans-Rudolf Herren ihr Leben. Der Forscher bekommt dafür nun den alternativen Nobelpreis. Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die hat heute Andi Lüscher.
Die Krankenkassenprämien steigen nächstes Jahr um durchschnittlich 2,2%. Bundesrat Berset bezeichnet den Anstieg als moderat. Schweizer Rüstungsfirmen sollen unter bestimmten Voraussetzungen wieder Waffen in Länder liefern dürfen, die Menschenrechte verletzen, so will es der Ständerat. Der frühere liberianische Präsident Charles Taylor muss definitiv für 50 Jahre ins Gefängnis wegen Kriegsverbrechen. Das Sondergericht für Sierra Leone bestätigt das Urteil der ersten Instanz.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.